Ja, die Leute sind immer so ein bisschen verwirrt, wenn man so Sachen macht, die auf den ersten Blick nicht so in eine Schublade passen. Und ja, das mache ich irgendwie ganz gerne, dass ich mal Sachen mache, wo Leute denken, hä, was ist jetzt los?
Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, die dich ein Stück mitnehmen, die dich inspirieren. Und heute freue ich mich ziemlich auf eine sehr empowerte Frau. Sie ist Kolumnistin und Musikerin. Auf YouTube erreicht sie Millionen Views, über 260.000 Follower. Und Sylvie zeigt sich so menschlich und macht damit so vielen Frauen Mut. Es kann nicht sein, dass Frauen immer noch so untergeordnet werden oder eine so untergeordnete Rolle spielen. Wenn du das als Frau machst, dann brauchst du dafür sehr viel Mut und sehr viel Persönlichkeit. Wer ist also jetzt dieser Mensch, Sylvie, und wie ist sie da hingekommen, wo sie heute steht? Herzlich willkommen, hier ist Sylvie Carson.
Hallo, ich fühle mich total gebauchpinselt und denke so, oh, hoffentlich werde ich jetzt diesen ganzen Erwartungen gerecht, aber hi, freut mich, dass ich da sein darf.
Toll, dass du da bist. Gleich mal so zum Start. Wo kommst du her und wie war deine Kindheit?
Ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg, das liegt in Unterfranken, und bin aber vor ungefähr 5,5 Jahren nach Köln gezogen und fühle mich da auch sehr wohl im Rheinland. Und meine Kindheit war, ja, wie war meine Kindheit? Im Grunde genommen eigentlich ganz schön. Also ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Da werde ich immer doll mit aufgezogen tatsächlich. Aber ich sage immer, ich bin untypisches Einzelkind, weil ich mir immer alles erkämpfen musste als Kind. Und mein Papa ist tatsächlich kosovo-albanischer Herkunft, das wissen ganz wenige. Und meine Mama und mein Papa haben sich im Urlaub kennengelernt und dann bin irgendwann ich draus entstanden und bin somit irgendwie auch mit zwei Kulturen aufgewachsen. Das war sehr spannend und irgendwie sehr cool. Auch so essenstechnisch finde ich das super immer. Und ja, genau, im schönen Unterfranken bin ich aufgewachsen.
Ist Carlson ein Kosovo-Name?
Nee, das ist tatsächlich ein Künstlername. Und jetzt kommt gerade
Okay.
meine Katze hoch. Also nicht wundern,
Ja,
wenn
die
es so
kann
knurrt.
mitkommen. Hallo.
Eigentlich habe ich die Tür zugemacht, aber der eine Kater von mir, der weiß mittlerweile, wie man Türen öffnet.
Hattest du als Kind Träume, also zum Beispiel, ich will irgendwann eines Tages eine eigene Katze haben oder ich will unbedingt mal Superstar werden oder so?
Ja, natürlich. Also ich hatte ganz viele Träume und ganz viele Ziele irgendwie auch. Also ich wollte alles Mögliche werden, von Lehrerin bis Tierärztin, bis über Schauspielerin, Sängerin. Und also ich hatte sehr, sehr viele Pläne. Und ich wollte immer eine eigene Show haben und eine eigene Show moderieren und habe mir die dann immer ausgedacht und habe dann so Diktiergeräte gemopst von meinem Onkel und habe dann alle Leute interviewt. Also das habe ich sehr gerne gemacht und das habe ich auch tatsächlich von klein auf gemacht. Aber mein Papa, der hatte auch so eine riesengroße Kamera. Seitdem ich klein bin. Und das war damals super teuer und die hat er sich einfach, hat er drauf gespart und sich die Kamera gekauft, damit er mich quasi beim Aufwachsen filmen kann. Und ich glaube, deswegen habe ich auch keine Angst vor Kameras.
Okay.
Ja.
Warst du beliebt eigentlich als Kind?
Beliebt. Warum fragst du das?
Ja, einfach so, interessiert mich.
Ich würde sagen, ich hatte jetzt nicht so die Probleme im Kindergarten oder auch in der Schule. Also ich habe immer mich gut integrieren können, glaube ich, und habe gut Anschluss gefunden. Ich war am Anfang immer so ein bisschen schüchtern und dann bin ich irgendwann aufgetaut. Aber ich hatte, also ich würde sagen, so in der guten Mitte. Ich war jetzt kein Cool Kid, aber ich wurde auch nicht als letztes gewählt in der
In Sport.
Völkerballrunde. Das wurde jetzt abgeschafft, habe ich gehört, zum Glück.
Ja. Oh Gott sei Dank. Da hatte ich immer Panik, weil ich war eher so der Letzte.
Jeder hatte da
Boah.
Panik, oder?
Außer
Du
die
warst der Letzte?
Supersportler. Ja, ich war irgendwie schon so anders gut, aber Sport war für mich immer so ein Oh Gott.
Das ist auch voll der Druck, unter dem man dann steht. Also auch als Kind, jeder erzählt das immer, dass er Angst hatte, zuletzt gewählt zu werden, weil das immer so war, die übrig gebliebenen. Und deswegen haben die das jetzt, glaube ich, auch abgeschafft, weil das natürlich pädagogisch nicht so geil ist.
Nee, gar nicht. Riesen Trauma im Kopf oder im Herz. Wie war so dein Größerwerden oder so das Frauwerden bei dir?
Tatsächlich gibt's da ganz lustige Stories, weil als Kind war ich schon so ein bisschen ambitioniert, was Ungerechtigkeiten betrifft. Und ich weiß noch, ich stand mit meiner Mama auf so einer Blumenprozession. Das gibt's in Bayern das ein oder andere Mal für die Leute, die das... Kennst du das? Blumenprozess? Bestimmt, oder? Du kommst doch aus Bayern, habe ich gesehen.
Aber kenne ich nicht.
Nee, das ist so eine katholische Sache. Da läuft man durchs Dorf meistens. Also ich komme auch vom Dorf und dann streuen alle Blumen an die Seite. Also links und rechts. Und wenn man dann eben den Weg gegangen ist, ist da quasi dann eine Blumenstraße. Und das ist so ein Brauch, glaube ich einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das gemacht wird, aber es gibt einen festen Tag. Ich bin mir nicht sicher, welcher es ist, deswegen sage ich lieber hier nichts. Aber damals war es so, dass wir dann in einem bekannten Nachbarsdorf waren und die war noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen konservativer, glaube ich. Und da sind die Männer als erstes gelaufen und die Frauen und die Kinder mussten hinten laufen. Das war Pflicht. Und da habe ich mich als Fünfjährige schon aufgeregt und habe gesagt, das finde ich nicht cool. Und meine Mutter so, oh. Aber im Endeffekt ist jetzt stolz drauf, dass ich das als Fünfjährige schon gemacht habe. Ich wollte auch, weiß ich noch, an Karneval war ich irgendwie als Cowgirl verkleidet und fand es total unfair, dass alle einen Schnurrbart hatten und ich nicht, also alle Jungs. Und dann habe ich auch so lange genervt, bis ich auch einen Schnurrbart bekomme.
Und was haben deine Eltern gesagt? Haben die sich gedacht, oh Gott, unser Kind ist nicht ganz normal oder...
Das sagten die sich, glaube ich, schon immer, aber damit haben die sich jetzt, glaube ich, mittlerweile abgefunden, dass das vielleicht so ist. Aber wer ist schon normal, ne? Denke ich mir auch immer so.
Ja.
Normal ist halt auch so ein, ja, was ist schon normal? Aber ja, genau, das Größerwerden war bei mir, ich glaube, ich war ein anstrengender Teenie tatsächlich. Also, sorry an Mama und Papa. Ich war, glaube ich, sehr... schwierig im Sinne von, dass ich mich selber finden musste und ich habe auch alles Mögliche an Kleidungsstilen und Musikrichtungen durchgemacht. Also wirklich so von, ich war ein Emo-Kid auf alle Fälle. Also ich hatte dann auch so eine Hello Kitty-Spange und so ein Vorhang-Pony. Und dann zwischendurch war ich auch mal ein Rocker-Girl, hatte ich so einen Nietengürtel, habe in der Band gesungen und wir haben so ganz harte Musik gemacht. Und dann hatte ich auf einmal so eine Hip-Hop-Phase. Also ich hatte irgendwie gefühlt alles durch, um mich so zu finden in der Teenager-Zeit. Und das war, glaube ich, nicht so einfach.
Hast du so einen Tipp, entweder an dein jüngeres Ich oder an die jungen Mädels, die jetzt diesen Podcast gerade hören?
Boah, ey, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt gerade groß zu werden in der Zeit von Social Media und jetzt kam ja auch noch die Pandemie dazu, das ist echt hardcore. Ich bin froh, dass ich das nicht machen musste oder da durch musste, weil ich glaube, das ist echt hart, wenn man nur perfekte Vorbilder gezeigt bekommt, ganz oft, die auch so nahbar sind gleichzeitig. Ich glaube, ich würde sagen, ey, fixiert euch bitte nicht auf die Social Media Welt, was irgendwie total absurd wirkt, wenn ich das sage, wenn ich da so vertreten bin, aber ich kann nur jedem ans Herz legen, dass er das nicht so, da nicht so den Fokus drauf legt, sondern eher so sein eigenes Leben lebt. Und es gibt so viele Dinge, die man auch mit ins Erwachsenealter, glaube ich, mitnimmt. Dieses, bin ich gut genug und reicht das aus? Und auch bei vielen gibt es ja auch noch eben diesen Schönheitsdruck. Und ich glaube, das ist aktuell so, das sehe ich auch überall, also wie krass auch die Zahlen angestiegen sind von Schönheits-OPs oder auch diesen Botox- und Hyaluron-Behandlungen. Das ist ja mittlerweile normalisiert schon fast und das ist so krass einfach, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, man braucht so reale Vorbilder. Das würde ich jedem so mit ans Herz legen und mit auf den Weg geben. Ja.
Wie kamst du dann dazu, dass du selber drüber sprichst auf YouTube? Weil ich meine, das ist ja, das erfordert ja auch eigentlich mega viel Mut, ne, sich so nackt zu zeigen und sich so aufzumachen.
Das sagen mir immer alle, aber ich glaube, man sieht das selber nicht so, wenn das so normal für einen ist. Ist ja ganz oft so, wenn man Stärken hat, dann denkt man nicht, dass das irgendwie was Besonderes ist. Das ist bei jedem Menschen irgendwie so. Aber ich kann halt sagen, für mich ist das irgendwie keine krasse Überwindung, weil das für mich einfach so normal ist. Also ich tue mir eher schwer damit, mich zurückzuhalten bei so Sachen. Das ist so, für andere Leute wirkt das so mutig. Und ich denke so, ich muss mich immer so zügeln, dass ich dann nicht zu viel irgendwie rausgehe und zu viel irgendwie zeige. Ja.
Wie ist Oversharing. Wie ist das so mit dir im Freundeskreis? Hat der sich irgendwann mal geändert, weil die gesagt haben, boah, CWA, das ist, ich kann es nicht mehr hören, deine ganzen Empowerment-Nummern, und können wir mal bitte über normale Sachen sprechen, oder sind die alle on your side?
Es ist jetzt nicht so, dass ich im Freundeskreis permanent feministische Reden halte. Also, das wäre, glaube ich, relativ anstrengend. Aber ich glaube natürlich, es hat sich jetzt nicht großartig was verändert. Klar, natürlich, manche Freundschaften bleiben bestehen, manche nicht. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber also, das ist jetzt nicht großartig immer Thema. Aber wenn, dann ist es natürlich schon so, dass meine FreundInnen schon sehr in meiner Welt auch leben. Also, ne, natürlich hat man auch mal Meinungsverschiedenheiten, das gibt's auch, aber wir sind jetzt auch nicht permanent auf Diskurs- oder Debattierclub-mäßig da unterwegs. Das wäre auch sau anstrengend. Also ich habe einfach ganz normale Freunde und Freundinnen. Das ist gar nicht so, also das ist ja kein YouTube-Video in real life.
Ja. Wie wird man eigentlich erfolgreich auf YouTube? Gibt es da ein Erfolgsrezept?
Boah, ja, auf alle Fälle gibt es da ein Erfolgsrezept. Und zwar ist das sehr viel Disziplin. Also ich glaube, Kontinuität. Also es gibt ja auch immer wieder, man sieht immer diese Erfolge von Leuten auf YouTube, die so durch die Decke schießen. Aber das ist halt nicht die Normalität, sage ich mal. Also normalerweise, die meisten Menschen, die YouTube anfangen, werden nicht so erfolgreich wie jetzt zum Beispiel Gewitter im Kopf oder so. Nee, also ich würde sagen, ich bin auch keine super riesige YouTuberin. Ich würde sagen, ich befinde mich im guten Mittelfeld. Manche kennen mich, manche haben auch noch nie meinen Namen gehört. Und das ist auch mega geil eigentlich, weil du stehst halt nicht zu sehr im Fokus. Und es ist eigentlich, ich habe mir das mal beibringen lassen oder sagen lassen von jemandem, eigentlich ist besser, die Zweitplatzierte oder der Zweitplatzierte zu sein, weil die Leute halt nicht so krass auf dich achten. Mhm. Und dann bist du nicht so unter Beschuss. Und ich glaube, wenn man erfolgreich werden will auf YouTube, was ist Erfolg? Erstmal muss man definieren. Also sind das jetzt wirklich die Zahlen oder ist Erfolg für mich was ganz anderes? Will ich irgendwie Menschen erreichen oder was bewegen, was ist Erfolg für mich so? Und für mich war immer so ein Ziel, zahlentechnisch 100.000 zu schaffen. Das war wirklich ein Zahlenziel bei mir. Das hatte ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt und danach war es mir egal. Also und der Rest ist halt dann einfach gekommen. Und dann habe ich auch, glaube ich,
Frage. Ja. Ist es dann durch die Decke gegangen, als du gesagt hast, hey, jetzt ist mir egal?
Ja, tatsächlich. Geil. Es ist fast immer so, wenn du dann nicht mal so viel Druck da reinlegst, dann ist das meistens positiv für den Werdegang. Also es ist ganz oft so, weil man sonst so verbissen auch wird, oftmals. Bei manchen ist es aber auch anders, ne? Also es gibt, glaube ich, kein einheitliches Rezept. Aber ich würde sagen, wenn ich was mitgeben würde, dann einfach dranbleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil ich habe so lange gebraucht, bis ich überhaupt mal eine Sichtbarkeit hatte. Also es hat sehr lange gedauert einfach. Und man wird ja auch selber vielleicht besser im Schneiden oder im Produzieren und so weiter. Das dauert einfach. Mhm. Und klar, natürlich gibt's Leute, die schießen von heute auf morgen durch die Decke, aber das ist nicht der Regelfall. Deswegen einfach dranbleiben und nicht enttäuscht sein, wenn das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter Video nicht die Reichweite erreicht, die man sich wünschen würde.
Was hat dich da weitergetrieben? Ich meine, du lädst ein Video hoch, ist sicher, naja, wobei bei dir ist es ja normal, hast du gesagt, dass du so offen sprichst, aber was ist jetzt, du lädst es hoch, dann hattest irgendwie erstmal 100 Views und das nächste dann irgendwie 120 und hat es mit dir auch was gemacht und du hast dir gedacht, ey, ich lass den Kack einfach wieder Oder gab es diesen Antrieb, der gesagt hat, weißt was, ich ziehe das jetzt so lange durch, bis ich die 100.000 habe?
Man muss ja sagen, ich mache das ja schon über 8 Jahre. Ich habe mein erstes Video 2012 hochgeladen. Das ist schon sehr lange her. Also es ist fast ein ganzes Jahrzehnt. Mhm. Und damals war natürlich mein Antrieb noch ein komplett anderer als jetzt, würde ich sagen. Ich habe damals studiert, ich war kreativ total unterfordert und mir war echt so gesehen langweilig, aber nicht im Sinne von, ich habe zu wenig zu tun, sondern einfach kreativ. Also wir hatten ein BWL-Grundstudium, ich habe Medienmanagement und Journalismus studiert und das war am Anfang wirklich zäh, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schwierig für mich. Also eigentlich hat das gar nicht zu mir gepasst. Und ich wollte halt irgendwie noch einen kreativen Output. Und dann habe ich das gesehen. Und damals hat man weder Geld mit YouTube verdienen können. Das war alles, hat man just for fun einfach gemacht. Ne? Und da habe ich gestartet, weil ich habe das gesehen, dachte, ich will das auch machen. Darauf habe ich gewartet. Es war wie als hätte, also ich habe früher meine eigenen Shows kreiert und als Kind schon das gewollt. Und dann dachte ich so, das ist es, du machst es jetzt. Und ich habe halt wirklich ganz schlimme Videos am Anfang hochgeladen. Die ja. Auch nicht, nein.
Schade.
Es gibt Dinge, die muss keiner mal sehen. Es ist auch in Ordnung, Videos runterzunehmen und zu löschen. Da bin ich Fan von tatsächlich, vor allem, wenn man es nicht mal vertreten kann. Manche sind ja so, nee, ich lasse das online wegen der Entwicklung, die können sich die Leute ansehen. Ich denke mir so, ja, ich erzähle davon lieber, aber guckt euch die Videos nicht an. Und ja, ich habe da auch super unregelmäßig was hochgeladen, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür hatte. Und dann irgendwann bin ich nach Köln für ein Praktikum und habe dann erstmal so diese Medienluft geschnuppert, so richtig, weil in Bayern, also ich habe in Würzburg studiert, ich sag's wie es ist, ja, da ist jetzt nicht so viel los, ne? Also da gibt's so ein paar Agenturen und so, da kann man sicherlich auch was reißen, aber halt nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte so andere Leute kennenlernen, die ähnlich ticken wie ich, die auch vielleicht YouTube machen und die vielleicht auch in dieser Branche unterwegs sind. Und das konnte ich dann da das erste Mal machen und dann dachte ich so, ah, krass, das ist so eine ganze Branche, so eine ganze neue Welt, weil ich habe das immer als so ein bisschen Ablenkung verwendet, um irgendwie kreativ zu sein, aber nicht, um da irgendwie ein Business draus zu machen. Und irgendwann bin ich dann nach Köln auch gezogen und konnte mich dann wirklich in meinem Trainee, also ich habe Volo gemacht als Redakteurin und das war für einen YouTube-Kanal. Ach, und geil. Ich konnte mich halt wirklich dann, also es war so, alles hat sich so gefügt. Ich konnte mich 24/7 gefühlt, also nicht 24, ich muss ja auch schlafen, aber ich sag mal in der Arbeitszeit sogar, mit YouTube beschäftigen. Hm. Und habe dann so dieses ganze Feld YouTube, so Suchmaschinenoptimierung, Thumbnails und wie Videos aufgebaut sind. Ich habe das wirklich den ganzen Tag gemacht und ich habe es bis aufs kleinste Detail untersucht. Ich habe alle möglichen YouTube-Kanäle mir angeschaut zu Recherchezwecken und auch um irgendwie herauszufinden, wie funktioniert der Algorithmus. Das weiß man ja einfach nicht, um es so ein bisschen zu verstehen. Und das war eine krasse Zeit, weil ich dann eben so deep down in dieses Thema reingetaucht bin. Und dann ist das durch die Decke gegangen. Also dann ist halt wirklich mein Kanal groß geworden oder größer. Es ist jetzt nicht riesig, aber größer geworden und zwar so groß, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, ob ich YouTube machen will, hauptberuflich und Moderation und was da alles noch dazugekommen ist. Also da kommt ja dann nicht nur YouTube, sondern wenn andere Leute einen sehen und sehen, okay, du kannst 3 gerade Sätze auch sagen, dann damals war auch die Branded Channel-Zeit. Also es gab ja ganz viele Branded Channels damals und ja, und dann durfte ich Moderation machen. Das war super cool. Und dann habe ich mich entschieden, okay, du musst jetzt entweder das oder das machen oder du machst halt beides so halb-halb. Und dann ist so, nee, ich mache jetzt mal all in. Und dann bin ich selbstständig geworden.
Geil. Hast du es bereut?
Nee, absolut nicht. Also das war mit einer der besten und schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben, weil ich so unglaublich viel gelernt habe. Also die ganzen letzten 3,5 Jahre waren super intensiv. Also vor allem 2019, das war verrückt. Also da vergeht ja, also da passiert so viel einfach, wenn du auf YouTube auf einmal ein bisschen erfolgreicher bist und dann auch gebucht wirst und dann bist du hier, bist du da und das ist schon ein verrücktes Leben. Also das geht, glaube ich, nicht für immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das für immer auf diesem Vollgas, in diesem Vollgas-Pensum durchziehen kann. Das ist viel zu anstrengend. Aber es war schon krass cool auch. Also ich freue mich, dass ich das, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil es war eine richtig gute Zeit.
Hast du zwischendurch mal gedacht, ey, weißt was, ich höre einfach alles auf, diese Selbstständigkeit, die geht mir so auf die Nerven, das ist mir alles viel zu viel?
Ja, zwischendurch habe ich das immer wieder, immer wieder. Und ich habe auch zwischendurch tatsächlich, das weiß eigentlich auch keiner, weil ich das nie publik gemacht habe, aber zwischendurch habe ich auch immer mal wieder Freelancer-Jobs angenommen und im Producer-Bereich gearbeitet oder auch als Redakteurin, einfach weil ich diesen Job auch immer noch liebe und weil ich, glaube ich, eine Person bin, die sich ungerne auf ein Ding festlegt, also vor allem im Beruflichen. Ich finde einfach, die Welt ist so spannend und ich finde es auch super anstrengend, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier sagen, immer im Fokus zu stehen. Hm. Also ich mag es auch total, hinter der Kamera zu sein und das ist beides, hat so seine Vor- und Nachteile. aber ja, deswegen, also brauche ich auch zwischendurch mal so einen Ausgleich. Ne? Also das ist mir total wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, so, keine Ahnung, ey, mit 40, 50 weiß ich nicht, ob ich noch in der Öffentlichkeit stehen will. Vielleicht auch schon früher, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das auch, dass ich sage, nö, kein Bock mehr. Ich glaube, das ist einfach so phasenweise wahrscheinlich.
Hast du eigentlich, weil du ja gesagt hast, du bist aus Bayern raus.
Ja.
Ich kenne das ja auch, also so schön Bayern auch ist und so. Und ich bin ja hier gerade noch und war aber auch viel unterwegs und ich habe das auch ähnlich festgestellt. Und ich habe in Bayern so ein was Drückendes oder so was Begrenzendes irgendwie, auch jetzt gerade. Was hat da bei dir alles noch so mit reingespielt? Hattest du auch Gedanken von, boah, was sagt denn jetzt eigentlich meine Heimatstadt? Was sagt denn jetzt eigentlich mein Dorf, wenn ich jetzt damit rausgehe? Und war es dann möglicherweise auch deswegen viel einfacher, dann einfach in eine ganz neue Stadt, ganz neuer Mensch, ganz neuer YouTube-Auftritt?
Ja, voll. Also erstmal, woher kommst du aus Bayern?
Augsburg.
Ah, okay, also richtig Bayern. Weil ich komme ja aus Unterfranken. Man muss ja wissen, für die Leute, die nicht aus Bayern kommen oder das nicht so auf dem Schirm haben, Unterfranken ist ja nie richtig Bayern. Und ja, aber es war trotzdem so. Sie kommen ja aus dem Dorf und da ist es nochmal, glaube ich, krasser immer. Die Leute wissen halt einfach, was die anderen machen, so, das ist so normal, da wird getratscht und geredet und es ist, das ist halt einfach so, ne, und ich habe lustigerweise mich damals Silvi genannt, weil ich total bescheuert dachte, dann findet mich keiner so leicht, weil mein richtiger Vorname ist eigentlich Silvana und das ist jetzt ja noch nicht so typisch, also da, wenn du das jetzt eingibst, würdest du, glaube ich, dann schneller mich finden. Jetzt so im Business-Kontext gesehen, hätte das natürlich viel mehr Sinn gemacht, weil dann natürlich es gäbe so keine andere Silvana und Silvi gibt's halt schon dann nochmal Silvi Mais oder so, ne? Dann dachte ich so, findet man mich nicht so schnell. Und dann kann ich so, also da merkt man auch so mein Antrieb war jetzt eigentlich gar nicht so, dass ich so diese Bekanntheit erreiche, sondern eigentlich eher, dass ich da so Spaß dran habe damals. Und ja, und dann natürlich haben sie es trotzdem alle rausgefunden. Logischerweise, weil es spricht sich dann natürlich auch rum und auch Würzburg ist zwar eine Stadt, aber trotzdem
Dorf.
Es ist trotzdem ein Dorf und dann hat das irgendjemand aus dem Studiengang gefunden und dann wird das natürlich rumgereicht, ne? Und ich habe ja auch nicht so dazu gestanden, ich habe das ja wie so ein Zweitleben, habe ich das so heimlich nebenbei so gemacht und selbst manche Freunde wussten das nicht, also nur so die Engsten wussten das, weil ich mich das gar nicht getraut habe. YouTube war damals richtig Underdog-mäßig, das hat doch keiner gekannt, so nur die ganz komischen Nerds haben YouTube-Videos gemacht und deswegen war das wie so ein Zweitleben und natürlich am Anfang, ich glaube, ganz viele haben sich dann wirklich darüber lustig gemacht. Also, das heißt, glaube ich, ich weiß das. Da haben sich Leute getroffen, um meine YouTube-Videos zu schauen und das war schon, ja, aber so sind Menschen ganz oft. Und meine Videos waren halt damals auch nicht sonderlich professionell. Damals gab es gefühlt auch gar keine professionellen YouTube-Videos. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber das war schon nicht so anerkannt und auch in meinem Studiengang, obwohl das ein Medienstudiengang war, und das schiebe ich tatsächlich auch auf Bayern und die Mentalität dort, Die Leute fanden das nicht cool, die meisten. So ein paar Einzelne schon, aber die meisten nicht. Lag vielleicht auch daran, dass halt meine Videos auch nicht so professionell waren. Aber ich habe also rückblickend gesehen, die waren jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht super peinlich. Aber natürlich war der Ton nicht optimal und manchmal hatte ich auch irgendwie nicht so saubere Schnitte oder da war eine längere Pause. Ja, aber mein Gott, auch. Ja, also im Endeffekt muss ich sagen, drauf geschissen, weil am Ende des Tages, jetzt ist es ein bisschen anders. Wenn meine Mutter zum Bäcker geht, wird die schon manchmal angesprochen. Ach, und geil. Wer weiß, was die Leute, also die Leute reden ja immer. Auch wahrscheinlich redet auch jetzt noch der ein oder andere schlechter drüber, aber das sollen die halt machen. Also ich meine, ich kann daran nichts ändern und ich möchte daran auch nichts ändern, weil ich mache ja einfach nur mein Ding und ich tue ja eigentlich auch keinem weh damit. Also von daher, jo, dann macht. Aber ich glaube, ganz viele haben es dann irgendwann doch anerkannt, als dann der Erfolg in Anführungszeichen kam, weil dann ist es leider halt in unserer Leistungsgesellschaft anerkannt. Also nicht, wenn du dann davon leben kannst und wenn die Leute sehen, ah, okay, das finden andere auch gut, dann erkennen sie es an. Das ist super schade, aber
ist, halt so.
Ist auch erleichternd, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja.
Hattest du mal so einen Antrieb von, ich zeig's euch allen?
Ja, hatte ich früher oft, leider. Also das war, also was heißt leider? Es
ist ja auch ein Antrieb.
Voll, aber natürlich gibt einem das am Ende jetzt nicht die Happiness, aber ja, ich habe tatsächlich diesen Antrieb immer gehabt, so vor allem, wenn Leute mich dann schlecht geredet haben, war ich dann einen Tag traurig und am nächsten Tag so, und jetzt erst recht, so. Get out the way.
Und am Ende sitzen jetzt, Aschaffenburg war es, oder? Aschaffenburg und Würzburg.
Ja, Aschaffenburg und Würzburg,
genau. Ja, jetzt heute sitzen die Leute wahrscheinlich, die da immer noch rumsitzen, zusammen, gucken wieder deine Videos an und erzählen sich gegenseitig, Silvana, die kenne ich noch, ne? Die haben wir von Anfang an unterstützt. Also wir haben uns da damals schon getroffen und haben ihre Videos angeguckt und wir fanden die damals schon super.
Ne? Ich weiß nicht, aber fände ich schön, wenn die das einfach behaupten würden. Dann reproduzieren die das ja einfach. Das ist ja auch nett.
ja. Okay, kurzer Themenswitch. Wir haben ja auch noch dich nicht nur als YouTuberin, sondern auch als Musikerin.
Ja.
Wo kam das so her und wie geht das jetzt raus und wie geht es jetzt zusammen und erzähl doch mal.
Ja, die Leute sind immer so ein bisschen verwirrt, wenn man so Sachen macht, die auf den ersten Blick nicht so in eine Schublade passen. Und ja, das mache ich irgendwie ganz gerne, dass ich mal Sachen mache, wo Leute denken, hä, was ist jetzt los? Aber ich erkläre das so. Also meine Familie ist, also meine Familie mütterlicherseits ist super musikalisch. Also ich bin generell sehr musikalisch aufgewachsen.
Sehr sympathisch.
Wir wurden immer zum Singen auch gezwungen. Also
sehr unsympathisch.
Nee, also tatsächlich über jedes Weihnachten, Ostern und so. Wir mussten immer singen, ich und meine Cousins. Ich habe es aber halt immer gerne gemacht. Ne? Also ich war immer so die Streberin, die dann gesungen hat und alle so, oh toll. Guck mal, Silvana singt doch jetzt auch mal. Oh Mann, nee, ey. Ja, und wir haben halt auch alle Instrumente gelernt und unsere ganze Familie ist einfach sehr musikalisch. Meine zwei Onkels spielen Trompete, meine Mama hat Akkordeon gelernt und spielt Gitarre, meine Tanten spielen auch Gitarre, die treffen sich auch öfter mal zum Gitarre spielen und so. So ein bisschen auch Kelle Family Style. Wir haben halt auch immer gesungen. Wir sind nicht rumgereist, aber wir haben auch viel zusammen immer gesungen als Familie. Mhm. Und dann bin ich eben da auch so mit groß geworden und ich habe immer gesungen. Ich habe das aber tatsächlich nie mich getraut zu zeigen. Das heißt, in der Schule habe ich dann noch in einem Musical mal mitgespielt und habe so Sachen auch gerne gemacht und habe auch immer vorgesungen. Es gab im Musikunterricht ja auch immer so die Möglichkeit vorzusingen, um seine Note aufzubessern, so freiwillig bei uns. Habe ich immer gemacht, weil ich wusste, it's safe, da habe ich eine gute Note, weil ich das einfach immer gern gemacht habe. Aber als ich dann erwachsen wurde, sage ich mal, da weiß ich nicht. Ich glaube, es lag auch so an der Jugendzeit. Ich hatte nicht so viel Selbstwertgefühl. Und vor allem, was Musik betrifft, ich finde, Musik ist so ein bisschen nackig machen. Also ich finde es ganz anders, als jetzt zu sprechen und sich vor eine Kamera zu stellen. Vielleicht liegt es auch daran wirklich, dass mein Papa mich immer gefilmt hat, weiß ich nicht. Aber ich finde, Musik machen vor anderen Leuten zeigen ist was so krass Intimes, dass ich das irgendwie mich nie getraut habe zu machen oder zu zeigen. Und dann habe ich eine ziemlich schlimme Zeit, sage ich mal, durchgemacht in meinem Leben. Und ich habe immer sehr viel geschrieben. Also
von wann bis wann war die Zeit?
2017 bis 18, würde ich sagen. Ja.
Wie alt warst du da?
Oh, wie alt war ich denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich überlegen. 26 ungefähr. Und ich habe halt da sehr, sehr viel geschrieben. Also wirklich Bücher voll gefühlt. Und ich habe vorher schon immer geschrieben und das war, ich wollte ja auch eigentlich immer schreiben und bin ja dann eher so ins Bewegtbild reingerutscht wegen YouTube. Habe natürlich dann auch als Redakteurin viel geschrieben und auch im Journalismusstudium, aber bin ja eher so ins Bewegtbild reingerutscht. Das ist auch spannend einfach. Und dann habe ich in dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging, einfach unglaublich viel geschrieben. Und mein damaliger Manager, Grüße gehen raus an Lukas, der hat ein Musikmanagementstudium absolviert und hatte dann irgendwie auch viel Kontakt mit Musiksachen und wir haben oft auch darüber gesprochen und ich habe halt auch immer viel Musik gemacht. Also ich habe dadurch sehr viel verarbeitet und habe auch eine Gitarre hier und so weiter. Und da meint er so, du mit deinen Texten, ne? Also ich war dann auch sehr gut mit ihm befreundet und der wusste dann halt auch natürlich, okay, sie schreibt viele Texte und ich habe die auch nie jemandem gezeigt, weil mir das so unangenehm war, weil das halt so nackig machen ist. Und dann hat er so gesagt, Silvi, du, die Musik und die Texte, wir müssen das doch irgendwie mal zusammenbringen, lass uns doch einfach mal, probier das doch einfach mal, weil ich habe das dann auch als Wunsch angebracht und er so, komm, ich kenne da so einen Produzenten, geh da doch einfach mal hin und probier dich aus und vielleicht kannst du mal so einen Workshop mitmachen, du musst ja auch gar nichts rausbringen, einfach nur für dich. Also es ging eigentlich gar nicht ums Rausbringen erstmal. Und dann war ich bei einem Produzenten und hatte da so mein Buch dabei mit den ganzen Texten und war so, oh Gott, jetzt muss ich das dem vorlesen, das ist ja ganz schlimm, ich will gar nicht, dass er sich darüber lustig macht, das ist bestimmt ganz schrecklich, was ich da geschrieben habe. Und dann habe ich das dem vorgelesen und er hat mich so angeguckt und hat dann so gemeint, ja krass, du schreibst voll lyrisch. Und ich so, echt? Keine Ahnung, ich habe immer diese Texte gelesen. Und er so, ja cool, lass uns da jetzt einen Song draus machen. Und dann haben wir an diesem Nachmittag innerhalb von 4 Stunden einen Song da draus gemacht, aus meinen Texten. Also wir haben, das war der erste Song, den ich halt wirklich dann geschrieben habe, so komplett von vorne bis hinten. Klar hat man mal im Teenageralter vielleicht so einen Song geschrieben, aber jetzt nichts Handfestes. Und ja, ich glaube, so 5 Monate später oder 6 Monate später kam dann mein erster Song vorbei raus.
Krass.
Und das war der. Also das war quasi aus diesem Buch das zusammengefriemelt, meine Texte, genau. So habe ich Blut geleckt.
Ja. Geil. Wie ist Es reicht entstanden?
Es reicht ist tatsächlich in einer...
Ist der Text auch von 2017?
Nee. Also da bin ich schon... Da habe ich bei Für mich nochmal drüber geschrieben und danach nicht mehr. Also alles, was danach entstanden ist, nicht. Es reicht, ist in der Remote-Session entstanden, heißt über in Covid-Zeit, Lockdown. Man konnte sich nicht sehen und ich habe verschiedene Songwriting-Sessions gemacht gehabt, letztes Jahr ganz viele. Also ich habe letztes Jahr so krass mich da reingefuchst. Also ich glaube, ich will so ein Thema einfach mal verstehen, wie bei YouTube. Und dann hatte ich ganz viele Songwriting-Sessions und habe, glaube ich, insgesamt echt so 15 bis 20 Songs geschrieben.
Krass.
Manche auch für die Tonne, aber so ist das halt. Ne? Dann übt man. Und eine Songwriting-Session war dann über Remote. Also wirklich, ne, ich habe diese Menschen quasi nur zwei, also einen David und Julia. Und ich habe die vorher noch nie gesehen gehabt. Ich habe nur mit David telefoniert und wir haben so gemerkt, ah, wir sind auf einer Welle. Cool. Und dann haben wir so gesprochen und haben dann angefangen, diesen Song zu schreiben über Videocall. Und Julia und ich haben uns halt ganz viel darüber unterhalten über, also eigentlich sollte es über Selbstwertgefühl handeln und über die ganzen Dinge, die wir erlebt haben und was uns da irgendwie strong gemacht hat. Und dann haben Julia und ich, irgendwann sind wir dann eben bei dem Thema gelandet, was für Zuschreibungen wir immer bekommen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ich habe mich auch vorher viel mit dem Thema Feminismus und so weiter auseinandergesetzt. Und dann haben wir darüber gesprochen und auch mit David. Es war cool, dass wir halt einen Mann auch drin hatten im Team, aber zwei Frauen und ein Mann. Und er hat dann auch voll viel hinterfragt und das war voll der Austausch, weil wir quasi auch so voneinander total viel lernen konnten. Und dann ist es reicht entstanden. Also es war wie im Fluss. Also das ist immer das Beste, wenn Songs einfach im Fluss kommen, weißt du so, dass es echt ist. Also ja, und so ist es reicht entstanden über Online Call tatsächlich. Das ist voll verrückt, ne?
Wie ist das Feedback?
Von es reicht? Sehr, sehr schön. Also
ja, glaube ich.
Ich fand das sehr schön. Ich glaube, ein Kommentar war, dass der Song irgendwie so empowernd ist oder dass er so sich so stark fühlen lässt. Und das ist eigentlich auch das, was wir irgendwie erreichen wollten, ohne irgendwie jemand anders runterzumachen dafür. Also ich glaube, dass es halt ein sehr sensibles Themenfeld ist. Und wir haben halt versucht, irgendwie ganz echt zu zeigen, wie Erlebnisse und Erfahrungen sein können. Und ohne irgendwie jemand anders großartig damit anzugreifen. Natürlich haben sich auch Leute angegriffen gefühlt, aber das ist ja normal dann. Aber ich glaube, der Großteil, also das Feedback war unglaublich, auch unter dem Musikvideo. Da haben wir nochmal so super Gas gegeben und da habe ich ja wirklich alles reingesteckt an Energie und Herzblut. Das hat mir auch tatsächlich echt die letzten Nerven gekostet. Aber es war es wert am Ende. Also es war echt schön. Vor allem, weil ich finde, im deutschsprachigen Musikraum gibt es
das ja fast noch nicht. Gell?
Nee, gar nicht. Also im Rap-Bereich schon eher, aber ich sag mal, ich bin ja eher so im Pop-Bereich unterwegs, wobei auch für manche nicht poppig genug. Manche sagen, also es ist ganz, ganz witzig, weil der Pop-Bereich sich ja gerade auch so verändert und transformiert. Das ist total spannend. Und da gibt es sehr wenig noch tatsächlich. Ja. Deswegen, also fand ich es geil, dass wir das gemacht haben und auch, dass das Label dann doch gesagt hat, ja, machen wir. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, ne? Also man muss ja auch echt immer
Ich meine, du bist bei Sony jetzt, gell?
Ja, genau.
Ja,
das ist ein Major-Label. Und das ist sehr schwierig, wirklich.
Wie verrückt, ja. Also ich meine, wir reden jetzt da gerade so entspannt drüber. Ja, hier mal Song über Female Empowerment. Du machst dich komplett nackt und ballerst alles rein, was in, wie lang ist der? 3 Minuten?
Der Song, 2 Minuten 48, glaube ich.
2 Minuten 48, ballerst alles an Energie in 2 Minuten 48 rein. Ja, und dann haben wir einen Song gemacht. Ja, ist bei Sony Music. Ja, also habe viele erreicht. Aber hey, Alter, krass. Also was löst du damit aus? Und wie viele Frauen wirst du damit inspiriert haben? Und wie viele... Ich finde, man muss sich das dann immer auch wieder vor Augen halten, wie viele Frauen stehen gerade morgens auf und hören möglicherweise deinen Song und fahren damit in die Arbeit oder laufen abends nach Hause und haben nicht mehr so viel Angst, dass sie blöd angemacht werden, weil sie deinen Song gerade in den Ohren haben oder. Also das ist ja riesig.
Ja, also ich hoffe einfach sehr, dass Menschen sich dadurch irgendwie gut fühlen und dass sie irgendwie sich auch trauen, dann ihr Standing irgendwie auch klar zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass es dazu führt, dass es die komplette Welt ändert, aber ich hoffe einfach, dass das, was du gerade gesagt hast, das ist ja, das wäre sehr schön, wenn das so wäre.
Ich glaube, das ist schon so.
Ja, ich hoffe es sehr tatsächlich. Ja, und es ist wirklich auch nochmal großes fettes Lob an Sony, dass die da eben sich das überhaupt getraut haben mit mir, weil natürlich ist es nicht so mainstreamig wie vielleicht andere deutsche Pop-Music. Aber das ist halt ein Statement so auch.
Ja.
Das ist cool.
Ja. Cool, dass du es machst.
Danke.
Wird alles hier im Podcast in den Shownotes noch verlinkt. Also Musikvideo, sehr zu empfehlen, habe ich auch angeguckt, super. Ja. Und alle Links zum Track. Ich habe in einem anderen Interview von dir mitbekommen, dass du auch Tarotkarten legst, was ich so geil finde.
Das findet immer jeder total spannend. Ich habe schon überlegt, ey, ganz ehrlich.
Business draus.
Nee, auf gar keinen Fall. Ne, auf gar keinen Fall würde ich dafür jemals irgendwie Geld nehmen. Aber das ist schon krass, wie Leute da so drauf abgehen. Wir haben nämlich in der wir haben nämlich auch einen Podcast, Hexenkessel.
Geil, und wird auch verlinkt. Eine
kleine Schleichwerbung am Rande. Und da ziehen wir nämlich jede Woche die Tarotkarte der Woche. Und ich muss das nochmal erklären mit den Tarotkarten, glaube ich. Weil,
ja, bitte. Ich habe das natürlich jetzt auch total klug hier reingeworfen in den Hexenkessel.
Du willst, dass ich dir eine ziehe, aber das machen wir gleich gerne, wenn du Lust hast.
Ja, bitte.
Aber ich will vorab nochmal sagen, ne, also jeder hat ja, also es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Auffassungen von Tarotkarten, aber man muss überlegen auch, woher das kommt und warum man das macht. Also Tarotkarten sagen dir eigentlich nicht die Zukunft voraus. Das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Hm. Ich finde, das hat eher so einen kleinen psychologischen Aspekt. Und zwar, du ziehst eine Karte und hast ein Thema im Kopf und willst Antworten auf eine Frage, die du dir vielleicht stellst. Zum Beispiel, ist diese Beziehung noch gut für mich oder so? Keine Ahnung. Hm. Und dann ziehst du eine Karte und natürlich hast du ja schon ein Gefühl in dir. Und diese Karten, ne, das sind natürlich Tendenzen dahin und dahin. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, wie du darauf reagierst. Also wie reagierst du auf diese Karte? Was für eine Message hat die Karte und was macht das mit dir? Hm. Und was in dir quasi Antwort gibt, also was dir dein Inneres sagt, weil du kannst ja auf alles auch völlig unterschiedlich reagieren, das gibt dir eigentlich auch schon sehr viel Aussagekraft über das, was du machen sollst oder was deine inneren Wünsche eigentlich und Bedürfnisse sind. Und dafür sind Tarotkarten meiner Meinung nach auch da. Mhm. Also
Ein Hilfsmittel.
Ja, genau.
Ja.
Ja, so ein bisschen, um sich zu reflektieren.
Und was ja eigentlich auch cool ist, also ich bin ja da eigentlich auch so ein versteckter Fan davon, so grundsätzlich einfach zu testen, okay, wie reagiert der Körper auf was? Und ich glaube da auch ganz fest dran, dass der Körper ja alle Antworten schon drin hat und wir wissen eigentlich, was für uns richtig ist und was nicht, und haben aber so die Verbindung zu Intuition und zu diesem, naja, eigentlich passt's nicht. Na, eigentlich fühlt sich's doch nicht gut an, aber eigentlich, ich mach's trotzdem. Perfekt. Ja, also diese Verbindung ja komplett verloren. Und wenn wir dann quasi die Verantwortung auf so eine Tarotkarte abgeben dürfen, weil das ist es ja in einer gewissen Art und Weise, dann können wir sagen, naja, die Tarotkarte hat gesagt und mein Körper hat auch drauf reagiert, ja, dann kann's ja nur stimmen.
Ja, eigentlich gibt man sich selber immer die Antwort. Aber man denkt, ja, hast du schon recht, man denkt dann so ein bisschen, die Tarotkarte hätte das einem gesagt.
Ja. Ja, und alle Tarot-Leute, die gerade hier zuhören und Esoteriker und Kartenleger und so, die vielleicht ja eine andere Meinung vertreten. Also ich finde, das fühlt sich schon sehr richtig an, sehr wahr an.
Ja, also das kann ja auch, ich denke mal so, das kann ja auch jeder anders sehen. Jeder hat ja auch so seine Lebensrealität. Ich will da gar nicht reinreden. Das ist halt meine Philosophie davon.
Ja. Okay, dann fragen wir mal das Universum.
Was willst du denn wissen?
Ja, nee, also wie läuft es ab, sowas?
Also eigentlich, ne, es kommt jetzt drauf an, was du machen möchtest. Hast du irgendwie eine Frage an deine Zukunft? Wie soll es weitergehen? Im Beruf vielleicht oder auch in der Liebe? Liebe ist ja sowieso immer das Thema, was alle interessiert. Also gefühlt wollen alle immer wissen, was mit der Liebe ist. Aber
ich bin eher berufliche Zukunft.
Echt? Okay. Gut, dann können wir ja mal so ein Dreier-Ding legen. Mhm. Also quasi, wie deine Vergangenheit war, wie deine Gegenwart aktuell so ist und was die Zukunft für dich bereithält. Das widerspricht natürlich gerade zu dem, was ich gesagt habe, es sagt die Zukunft voraus, aber es ist so ein bisschen, ich glaube, man muss das ein bisschen abstrakter sehen. So,
ja, und man muss es dann auch gar nicht mehr, also ich finde auch cool an manchen Stellen, wenn man es dann gar nicht mehr so erklären muss, sondern manche Sachen dann auch einfach so stehen lässt und sagt, okay, dann ist es jetzt so.
Ja, guck mal, ich mische das jetzt einfach mal. Soll ich hier mal so einen Sound machen? Oh, guck mal. Da waren zwei gedreht. Dann kannst du den Sound so mitnehmen, weißt du?
Also das Video kommt auch auf YouTube. Das heißt, alle, die das auf Spotify anhören und die Karte noch sehen wollen, die können sich das auf YouTube dann auch angucken.
Warte.
Boah, ich bin voll gespannt.
Oh mein Gott. Puh. Okay. Was hast du in der Vergangenheit gemacht?
Radio.
Fandst du das gut? Weil die erste Karte, willst du wissen, was ich da gezogen habe? Denn du hast gerade nicht so, du hast gerade so ein bisschen zwieschneidig, wie auch immer reagiert. Ich bin ja keine, ich muss sagen, ich bin keine Professionelle, ne, hier. Ja. Kartenlegerin, ich mache das eher so Hobby.
Aber es hat, Radio hat mega Spaß gemacht.
Aber war auch.
Ich wollte halt ins Fernsehen.
Oh nein. Aber. Aber hat. Ist das jetzt immer noch ein Ziel von dir?
Ja, finden wir gleich raus. Ich wollte als Kind immer Wetten, dass moderieren.
Oh nein, aber das gibt's ja jetzt nicht mehr. Kannst du jetzt machen.
Das ist das Tragische, ja.
Weil deine erste Karte ist nämlich Grausamkeit.
Das okay.
Ist Vergangenheit. Es ist jetzt, hier steht, wenn du dich selbst grausam behandelst, leidest nicht nur du. Also laut dieser Karte hast du sehr viel Schmerz gehabt in deiner Vergangenheit.
Ja.
Und
das stimmt. Ja,
da sind halt so Schwerter drauf, die sind alle rostig. Oh, und von ihren nach unten zeigen dann Spitzentropf Blut. Tränen im Hintergrund zeugen von dem großen Leid, das sie verursacht hatten. Also du hast scheinbar Schmerz in dir gehabt. Hm. Und beruflich steht, dass du aus was aussteigen musst. Also du musstest quasi damals aus irgendwas aussteigen, damit sich die Situation verbessert, weil die sehr unerträglich war für dich, laut der Karte. Hm. Und
das stimmt auch.
Du bist falschen Vorstellungen erfolglos nachgerannt.
Aha.
Stimmt das?
Ja, also ja, in Teilen.
Ja. Hier steht, wähle eine glückliche Zukunft. Das heißt, du hast den Schmerz dann umgewandelt. In Vergebung. Mhm. So steht das hier. Genau. Und okay. Hier steht, vergib auch dir, denn du verdienst diesen Schmerz nicht. Das ist deine Vergangenheitskarte.
Okay.
Deine Gegenwart ist Waffenruhe. Passt irgendwie auch zur Situation irgendwie, ne? Warte.
Wow, das ist voll geil.
Schön, dass du da so begeisterungsfähig bist. Hier ist Zeit für eine Auszeit. Überlege in Ruhe, was für dich stimmig ist.
Okay.
Also, gerade ist es wichtig, dass du zurück in deine innere Mitte findest. Überlasse zumindest für diesen Augenblick all deine Probleme der Weisheit deiner inneren Führung. In der Ruhe wirst du Klarheit und Kraft finden. Ja, ist auch interessant, dass du zweimal die Schwerter hast. Also einmal in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Also es bezieht sich.
Was bedeutet Schwerter? Also zwei Seiten, die so.
Ja, also die waren ja erst rostig hier in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt sind sie gleich groß und die Spitzen berühren sich in der Mitte. Und es ist in der Mitte ist so eine Rosenblüte, eine entfaltete.
Was ja gut ist, oder?
Ja, das ist eine schöne Karte, genau. Also die Zeit der Grübelei ist vorbei, steht hier auch. Ob deine Überzeugungen Bestand haben, erkennst du daran, dass du dich auch unter Druck gut fühlst und tust, was getan werden muss. Du besitzt genug innere Klarheit, deine Anliegen zu einem guten Ende zu bringen. Passt sehr gut zusammen. Jetzt frage ich dich, siehst du das auch so? Kannst du damit dich identifizieren?
Ja, total. Also es kann ich mich total damit identifizieren. Ich hatte auch, ich weiß es gar nicht, aber wir haben Berufskarten gelegt, gell?
Ja, genau.
Ja, also da so eine mini kurze Geschichte. Als ich im letzten Radiosender gearbeitet habe, da war es wirklich am Ende dann so, dass ich bin nur noch für die Moderationen ins Studio reingegangen. Mhm. Habe kurz auf den roten On-Air-Button gedrückt und ich hatte halt 10.000, 11.000 Stunden lang, fast 7 Tage die Woche lang, über 8 Jahre lang jeden Tag Radio gemacht. Radio, 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 Radio. Und dieser letzte Sender hat mich dann wahnsinnig eingeschränkt und hatte so einen ganz heftigen Programmchef und so. Und ich habe dann da diese Begeisterung für das Medium ja auch verloren, weil ich mir gedacht habe, boah ey, ich fühle mich hier so unwohl. Ich wollte auch in diesem Studio dann nicht mehr stehen. Ich bin dann nur noch so rein und ganz schnell wieder raus. Mhm. Und schnell die Songs alle verknüpft und ganz schnell wieder raus. Ja, das allein schon war ja dann irgendwie, mein Körper hat mir dann noch Anzeichen gegeben, hat gesagt, ja, hier musst du raus, das ist alles viel zu einschränkend und viel zu. Und dann gibt's noch ganz viele 100.000 andere Geschichten, aber ja, coole Karten.
Deshalb passt das ja richtig gut. Also, ja, aber ich kann das nachvollziehen, dass man sich dann so, weiß ich nicht, eingeengt fühlt, wenn das immer das Gleiche ist und so. Und manchmal braucht man dann auch einfach einen Neustart.
Ja.
Ja. Bist du die, du bist, bist heiß auf die Zukunftskarte. Ja. Okay, deine Zukunftskarte ist die neuen Kelche und die heißt auch Freude.
Ach, geil.
Schön, ne? Du so, ja. Geil, nicht der Teufel. Hier steht, in deiner Seele findest du den Quell deiner Freude. Über jeden der neuen Kelche neigt sich eine geöffnete Lotusblüte und füllt ihn mit ihrer Energie. Die Kelche laufen über, ein Symbol dafür, dass du dich jetzt auf verschiedenen Ebenen mit anderen Menschen erfolgreich austauschen kannst. Wenn du couragiert der Spur der Freude folgst, wird dir diese dabei helfen, zu wachsen und dein Potenzial voll zu entfalten. Erfolg bedeutet vor allem auch, das tun zu dürfen, was wir lieben.
Geil.
Also mach einfach das, worauf du Bock hast und was dir Freude bereitet. Ja, und hier steht Botschaft, du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Alles, was du zum Glücklichsein brauchst, wird dir zuteil. Mache die Freude zu deinem Leitstern. Sie führt dich nach Hause zu dir und deiner Lebensaufgabe.
Mega.
Das ist schön. Aber guck, das, wenn du jetzt genau immer das machst, was dich erfüllt, dann wird dich das auch nach Hause bringen.
Schön. Hey, danke.
Ja, gerne.
Das cool, dass wir es aufgenommen haben. Jetzt höre ich mal ein Podcast-Interview von mir auch nochmal an.
Ja. Oh nein, das passiert mir öfter, sorry.
Boah, wir haben jetzt schon relativ lang geredet. Ich habe jetzt mal kurz auf die Uhr geguckt. Aber wollte mich bedanken, weil du bist die Kategorie Gesprächspartner. Also eigentlich hier in dem Podcast gibt es lauter coole Gespräche, aber mit dir ist die Zeit so, so schnell vergangen. Also vielen
Dank. Ja, danke, gleichfalls.
Darf ich noch zum Schluss ein paar Mini-Fragen stellen?
Ja, klar.
Kolumnistin sein ist für mich
ein wahr gewordener Traum.
Musik ist für mich
Liebe.
Hass ist für mich
anstrengend.
Liebe ist für mich.
Jetzt müsste ich eigentlich Musik sagen. Ne? Musik. groß.
Das Leben ist für mich
absolut verrückt.
Hey, dankeschön.
Ja,
danke,
gerne.
Silvana.
Gerne, gerne. Tobias.
Silvi Carson, out now. Es reicht. Überall, wo es gute Musik gibt und auf YouTube, und wir packen alles in die Shownotes und danken dir fürs Zuhören.
Ja, danke schön fürs Einladen. Hat mich sehr gefreut.
Hey, danke, dass du das Interview bis ganz zum Schluss angehört hast, und falls du dich öfter von spannenden Persönlichkeiten inspirieren lassen möchtest, dann abonniere doch diesen Fahrtenbuch-Podcast auf Spotify und iTunes. Und wenn du uns unterstützen möchtest, noch mehr Menschen zu inspirieren, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen. Das hilft uns wahnsinnig weiter. Dann wird der Podcast nach oben gerankt und immer mehr Menschen können inspiriert werden. Hast du noch Gedanken oder Impulse zu diesem Interview, oder hast du vielleicht einen Wunsch-Interviewpartner, den du hier im Fahrtenbuch-Podcast unbedingt mal hören willst, dann schreib mir eine E-Mail, podcast@tobias-schmidt.com. Abonnier mich auf Instagram, tobias-schmidt-official, und so können wir im Kontakt bleiben. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute für deinen Weg, für deinen eigenen Fahrtenbuchweg, und freue mich aufs nächste Mal. Dein Tobi.